Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte. Und die Meilensteine, die finden wir auch, die Edelsteine der Schweizer Geschichte gewissermaßen, die finden wir auch außerhalb unserer Landesgrenzen. Wir sind hier in Vaduz, in der Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein, und hoch oben da auf den schroffen Felswänden aufragend das imposante Schloss der Fürstenfamilie. Sehr gut zu sehen aus dem Zentrum da der Hauptstadt, aus dem Zentrum von Vaduz, und gleich darunter das Postmuseum. Wir kommen darauf zu sprechen, aber das Thema unserer heutigen Sendung ist dieses Schloss und ist die Fürstenfamilie, die mit, ich glaube, man darf das so sagen, Christoph, mit großem Geschick und auch Umsicht da die Fairnisse und Bewegungen des Fürstentums beeinflusst und auch lenkt. Die Fürstenfamilie, der Fürst ist ja faktisch das Staatsoberhaupt hier im Liechtensteinischen. Ja, Christoph, das Schloss hier, ich versuche dich und das Schloss ins Bild zu rücken. Das Schloss, was wissen wir darüber? Was ist das für ein Bauwerk? Was sind da die interessanten Aspekte der Geschichte?
Das Schloss Liechtenstein hat historisch nie so bestanden. Es ist zwar sehr alt, geht zurück aufs 12. Jahrhundert. Es hat an verschiedenen Adelsgeschlechtern hier aus der Region gehört, die sich da abgelöst haben, ist aber auch stark in Mitleidenschaft gezogen, schon durch die Appenzeller Kriege zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Dann durch den Toggenburger Erbfolgekrieg, den sogenannten Alten Zürcher Krieg, wieder in Mitleidenschaft gezogen und schließlich noch im Schwabenkrieg. Also dieses Schloss hat viel über sich ergehen lassen müssen und es wurde dann eigentlich zur Ruine, bis es im beginnenden 20. Jahrhundert, etwa bis 1912, durch den damaligen Fürsten Johann II., der aber nicht dauernd hier residiert hat, sondern meistens in Wien und in seinen Gütern in Mähren und in Böhmen, bis es damals eben restauriert wurde. Es war eine geglückte Restauration. Man kann nicht sagen, da wurde ein Disneyland geschaffen, eine völlige Fantasie. Aber man hat natürlich schon einigermaßen auch die Fantasie walten lassen müssen, allerdings immer an streng historischen Vorbildern. Und so ist so eine Mischung aus Gotik und Renaissance auch im Innern der Räume entstanden. Aber wie gesagt, so hat es im Mittelalter nicht ausgesehen.
War es größer, war es imposanter, war es mit mächtigeren Schutzwellen umgeben? Gibt es Bilder von dem alten Schloss, von der alten Burgfeste?
Es gibt schon Bilder, allerdings nicht von den sehr, sehr alten Zuständen dieses Schlosses. Aber man hat im beginnenden 16. Jahrhundert wirklich massive Wälle dazu gesetzt. Aber diese Ausmaße, wie es sie heute hat, hatte dieses Schloss nie. Also das war nie so groß und natürlich auch nie so wohnlich, wie es sich jetzt präsentiert.
Und war das über die Jahrhunderte hinweg der Stammsitz oder eine wichtige Residenz eines mächtigen Adelsgeschlechts, oder haben sich da die Familien abgelöst?
Da haben sich die Familien abgelöst. Es kommt erst im Jahre 1712 in den Besitz der Liechtensteins. Es handelt sich um ein Adelsgeschlecht aus Niederösterreich, das allerdings sehr, sehr reich und einflussreich wurde. Auch als treue Vasallen der K&K-Monarchie, der Habsburger, hervorgetreten ist und dann vor allem begütert war in Böhmen, also in der heutigen Tschechoslowakei, könnte man sagen, Böhmen und Mähren. Und da hat wirklich dieses Haus und dieses Geschlecht sehr, sehr viel besessen, übrigens bis heute umstritten. Man möchte natürlich das von der Familie Liechtenstein her zurückbekommen, aber die beiden Länder weigern sich beharrlich, da wieder etwas herauszurücken.
Es gibt ja auch ein berühmtes Palais Liechtenstein in Wien, prächtig im Zentrum der Stadt gelegen. Die Liechtensteins, der Name findet sich in der österreichischen Geschichte an ganz prominenter Stelle, mit Politikern, mit Heerführern. Was ist der Ursprungserfolg dieser Familie? Womit haben sie sich sozusagen in die oberste Umlaufbahn katapultieren können?
Ja, die Liechtenstein gehören zu den ganz großen Geschlechtern Österreichs und auch Ungarns mit den Esterhazy oder den Schwarzenbergs oder den Lobkowitz und Ähnlichen. Also ist wirklicher Adel und wichtig für die Entwicklung der Donaumonarchie. Und das Ballet Liechtenstein in Wien ist vor allem auch bekannt geworden als Sitz von enormen Kunstschätzen. Diese Familie hat sehr früh, bereits im 17. Jahrhundert, begonnen, Kunst zu sammeln. Und so ist aus 4 Jahrhunderten wirklich ein prachtvoller Kunstschatz zusammengekommen, teilweise auch hier im Kunstmuseum in Vaduz ausgestellt und eben andererseits in Wien.
Ist es eine Militärfamilie? Ist es eine Familie, die sich durch eine geschickte Heiratspolitik und geschäftliche Tüchtigkeit nach oben bringen kann? Was weißt du darüber?
Es ist beides. Sie sind wirklich mächtig geworden als Grundbesitzer durch Reichtum, durch geschickte Geldanlagen, durch geschickte Heirat. Ganz große Heerführer hat dieses Geschlecht nicht hervorgebracht, aber sie haben wirklich dann großen Einfluss erhalten, sodass sie eben zu Beginn des 18. Jahrhunderts hier dieses Fürstentum gewissermaßen begründet haben durch Kauf. Hier standen nämlich die sogenannten Vogteien oder Herrschaften Schellenberg und Vaduz zum Verkauf. Und warum haben die Liechtensteiner das haben wollen? Sie wollten Reichsfürsten werden. Und dazu mussten sie eben Land haben, Grund und Boden. Und Liechtenstein wird dann im Zuge des Napoleonischen Rheinbundes 1806 auch tatsächlich ein vollsouveräner Staat.
Also das Fürstentum Liechtenstein sozusagen das Absprungkatapult für die Familie, um zu den Reichsfürsten, also der obersten Kategorie der Hocharistokratie, aufzusteigen.
So ist es. Sonst war nämlich hier nicht sehr viel zu holen damals. Das war eine ärmliche Gegend. Da war wirklich einigermaßen Hunger an der Tagesordnung. Es gab Pestzüge, man wurde immer wieder betroffen durch kriegerische Ereignisse. Aber es hat eine gewisse Stabilität gegeben, dass die Liechtensteiner wussten, in Wien nimmt jemand Einfluss für uns. Es war dann immer ein Landesverweser hier oder eigentlich ein Landvogt, wie er zuerst hieß. Wir sehen auch da das Gebäude, das er bewohnte, im Hintergrund. Heute ist das Liechtensteinisches Landesmuseum, aber die Fürsten kamen dann dauernd erst 1938 nach Vaduz, nämlich mit dem ersten Fürsten, der ständig hier residierte, Franz Josef II.
Und was ist der Grund für diese Wohnsitzverlagerung? Warum hat man das nicht schon 1918 gemacht, nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie? Da sind sie offenbar noch in Österreich geblieben, obwohl dort ja dann faktisch auch Adelstitel abgeschafft worden sind. Und dann 38 hierher. Das, nehme ich an, hatte zu tun mit dem Anschluss Österreichs ans Nazireich. Warum sind sie gekommen?
So ist es tatsächlich, ja. Sie haben sich dann zurückbesonnen und haben im Zuge einer wirklich politisch glücklichen Entscheidung sich entschlossen, da nicht mitzumachen bei dem, was dann in Österreich passierte nach 1938. Vorher waren sie natürlich noch ganz anders engagiert, eben in Mähren und in Böhmen, was die Länder betrifft und ihren Besitz und ihre Ländereien und Schlösser. Da galt natürlich ihnen Liechtenstein nicht als erstes Ziel.
Wie sind die Liechtensteins durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Nazizeit gekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie da in Wien nicht unbedingt Freude gehabt haben nach dem Anschluss, dass sich da sozusagen eine sehr mächtige, bedeutende Familie gewissermaßen vom Acker macht, auf dein souveränes Liechtenstein zurückzog. Gab es da Versuche, das einzugemeinden, einzuverleiben? Hat man Druck gemacht auf die Familie?
Es gab durchaus Druck von nationalsozialistischer Seite. Es gab auch Nazis unter der Bevölkerung hier in Liechtenstein. Es gab einen Teil, die hätten sich einen Anschluss gewünscht. Aber durchgesetzt hat sich dann eigentlich die schweizerfreundliche Partei, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, also jene Partei, die zusammen mit dem Fürsten dafür gesorgt hat, dass seit den 1920er Jahren sich Liechtenstein der Schweiz angenähert, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum aufgebaut hat und eben auch die Währung übernahm. Die Armee ist bereits in den 1860er Jahren abgeschafft worden. Es gab also keine Armee. Die Schweizer Armee hätte Liechtenstein dann irgendwie verteidigt im Ernstfall.
Und hatte das Fürstenhaus Liechtenstein gute Beziehungen dann zu Österreich, auch während des Zweiten Weltkriegs, oder war das distanziert, vielleicht sogar etwas feindselig? Wie haben Sie da das geschafft, in dieser sehr schwierigen Zeit, sich da durch die Stromschnellen und über die Abgründe hinweg zu navigieren?
Es war schon eher distanziert, aber das galt eigentlich für den ganzen alten Adel. Die waren vielfach eben nicht nationalsozialistisch gesinnt. Manche haben natürlich den alten Zeiten nachgetrauert, hätten auch wieder gerne die alte Zeit hergestellt. Aber das Verhältnis zum Nationalsozialismus war distanziert. Der Fürst hat hier eine klare Position gezeigt und auch klare Kante, und darum war er auch mit seiner Frau Gina außerordentlich populär, bis er dann 1983, wenn ich mich recht erinnere, verstorben ist, und dann kam sein Sohn Hans Adam an die Macht. Er wurde dann Fürst und heute regiert ja der Erbprinz.
Und ist, kann man sagen, die Fürstenfamilie Liechtenstein hat es also durch ihre Politik letztlich geschafft, erstens das Fürstentum zu erhalten als unabhängigen, souveränen Staat ohne Armee, also durch eine kluge Außenpolitik, und sie haben es auch geschafft, dieses Liechtenstein da aus den Verwerfungen des ideologischen Wahnsinns rauszuhalten. Also man könnte sagen, eine große staatsmännische Leistung der Fürstenfamilie.
Das ist in der Tat so, das ist eine große Leistung. Man hat etwa dasselbe gemacht wie auf der anderen Seite des Rheines im Rheintal oder auch im nahen Bündnerland. Man hat sich eben quasi nach der Schweiz orientiert, und das war eine wirklich große Leistung, und das haben die Liechtensteiner auch gemerkt, und die Treue zum Fürstenhaus ist groß. Das zeigt sich vor allem jeweils am Nationalfeiertag, das ist der 15. August, das Datum von Maria Himmelfahrt, und es war auch der Tag vor dem Geburtstag von Fürst Franz Josef II. Und da gab es jeweils einen Empfang im Schloss, und dann gibt es entsprechende Reden im Garten. Am Abend ein großes Volksfest mit Feuerwerk. Das ist jedes Mal ein ganz großes Ereignis und natürlich ein großer Tag in diesem Fürstentum Liechtenstein.
Du hast erwähnt, die Gegend hier, das Territorium des Fürstentums, war eine ärmliche Gegend. Nun gilt ja das Fürstentum Liechtenstein als sehr reiches Land, als reicher Staat. Wie wichtig war hier der Einfluss dieser geschäftlich offenbar über Jahrhunderte hinweg sehr geschickten Fürstenfamilie? Was hat sie für diesen Aufschwung getan, strategisch sozusagen als Family Office dieses Fürstentum, vergleichbar vielleicht mit einem Singapur der Alpen? Ja, wie war da die strategische Leistung, wie wichtig war da das Fürstenhaus, um die Ausrichtung des Fürstentums auf das Finanzwesen, Treuhandwesen und so weiter einzurichten? Ist das von oben gekommen oder kam das sozusagen von unten durch die Innovationskraft der Bevölkerung?
Liechtenstein hatte doppeltes Glück. Es hatte natürlich mit diesem Fürstenhaus eine sehr, sehr finanzkräftige Stütze im Hintergrund. Das Fürstenhaus ist heute milliardenschwer, das ist bekannt. Aber man hat sich gleichzeitig auch an die Schweiz angelehnt, an deren Wirtschaftsliberalismus und auch deren wirtschaftlichen Aufschwung, was natürlich enorm geholfen hat. Der gemeinsame Wirtschaftsraum, wo man nicht mal mehr nachrechnen kann, welche Güter von wo nach wo jetzt ganz genau exportiert oder importiert werden, weil wir einen gemeinsamen Markt haben. Das war ein ganz, ganz großer Vorteil für Liechtenstein während des Zweiten Weltkriegs, aber natürlich dann auch in den Jahren der Hochkonjunktur danach.
Und diese strategische Ausrichtung, ist das der Impuls letztlich des Fürsten?
Ich meine schon, er hat sicher sehr, sehr viel gemacht dazu. Es gab aber auch wichtige und weitsichtige Ministerpräsidenten, wenn man so will, also die Chefs der Regierung, dieser kleinen Regierung, waren auch weitsichtig. Natürlich hat man gestritten, in welche Richtung man gehen soll, aber es haben sich letztlich dann die schweizfreundlichen Kräfte durchgesetzt, sodass es zu dieser sehr, sehr engen Anlehnung kam. Übrigens ist Liechtenstein nicht in den Völkerbund aufgenommen worden 1921. Das einzige Land, das dafür war, war damals die Schweiz.
Und ist heute, wenn wir das Verhältnis des Fürsten zu seinem Fürstentum anschauen, auch zur Politik, wie ist das zu charakterisieren? Man liest ja gelegentlich von gewissen Spannungen oder von politischen Konflikten, die es da auch geben soll, aber insgesamt hat man den Eindruck, die Liechtensteiner sind sehr, sehr zufrieden mit ihrem Fürstenhaus und die sehen auch keinen Grund darin, dieses Fürstenhaus zu entmachten oder es sozusagen auf eine rein repräsentative Rolle zurückzudrängen.
So ist es. Die Devise des Fürstentums Liechtenstein lautet «Für Gott, Fürst und Vaterland» in dieser Reihenfolge. Das Fürstenhaus gilt, was gesellschaftspolitische Fragen betrifft, als konservativ, ist ein sehr bekennend katholisches Fürstenhaus. Auch etwa 4/5 der Bevölkerung sind nach wie vor katholisch hier. Also man ist eher konservativ und das kann dann schon mal auch politisch Schwierigkeiten geben, wenn sich eben die Politik gewissen gesellschaftspolitischen Fragen öffnen will. Da kommt dann zuweilen etwas Widerstand aus dem Fürstenhaus.
Interessant ist, dass Fürst Hans Adam, aber auch andere Mitglieder der Fürstenfamilie immer wieder auch durch intellektuelle Akzente hervorgetreten sind. Zum Beispiel Prinz Michael von Liechtenstein ist bekannt auch durch Stiftungen, der sich auch publizistisch engagiert, im sehr liberalen Sinne. Es gibt auch Veranstaltungen, die sie machen, freidenkerisch, freihändlerisch, sehr liberal, muss man sagen. Interessante Positionen hat das Fürstentum ja auch und der Fürsten. Das Fürstenhaus speziell gegenüber der Europäischen Union. Also sie sind da auf einer quasi Halbdistanz und es gibt auch Bücher darüber, der Staat im dritten Jahrtausend und so weiter des Fürsten. Was kannst du dazu sagen? Die Fürstenfamilie als Think Tank sozusagen mit europapolitischer Ausstrahlung.
Natürlich hat das Fürstenhaus Liechtenstein eine andere Vision, auch eine andere Erfahrung, was die europäische Politik betrifft, als beispielsweise ein Schaner oder Triesener Bauer. Das ist ganz klar, die waren ein europäisches Geschlecht über Jahrhunderte und hatten natürlich wirklich einen großen Überblick und so gesehen sehen Sie Europa etwas anders. Sie sehen aber natürlich auch, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass hier gewissermaßen eine Regulierung stattfindet oder ein Zentralismus von oben, wie ihn eben Liechtenstein unter keinen Umständen wünschen kann. Und es ist tatsächlich so, dass das Fürstenhaus sich immer wieder wirtschaftsliberal und natürlich auch kapitalismusfreundlich gibt, was sicher eine sehr, sehr sinnvolle politische Position ist. Das kontrastiert dann interessanterweise mit einem gesellschaftspolitischen Konservativismus, aber das ist durchaus auch zusammenzubringen.
Was beschäftigt die Liechtensteiner politisch heute am meisten? Was sind da die Prioritäten? In der Schweiz sind ja vor allem die Verträge mit der Europäischen Union wichtig. Die Zuwanderung ist ein ganz grosses Thema. Was beschäftigt hier? Was bringt hier die Wogen in Wallung?
Es gibt natürlich alle 4 Jahre hier auch Landtagswahlen und da bekämpfen sich die Parteien. Übrigens ist das so, dass vielfach die Familien über fast Generationen hinweg die gleiche Partei wählen. Man wird gewissermaßen in eine Partei der Vaterländischen Union hineingeboren oder der fortschrittlichen Bürgerpartei. Es gibt jetzt auch freie Wähler und so weiter. Dabei sind sich die Parteien, jedenfalls für einen Außenstehenden, gar nicht so unähnlich. Also man sieht da nicht wahnsinnig große Unterschiede. Aber die Wahlkämpfe sind dann durchaus lebendig, alle 4 Jahre, die hier stattfinden. Und interessant ist vielleicht auch die Verfassung, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts hier verabschiedet wurde, indem nämlich diese Verfassung den Gemeinden ermöglicht, aus dem Staatsverband auszutreten. Die könnten also per Mehrheitsbeschluss aus Liechtenstein heraus, was interessant ist. Sie könnten sich auch von der Monarchie verabschieden. Und dennoch hat man diese Verfassung kritisiert, weil sie dem Fürsten eine zu starke Stellung einräumen. Das ist ein Streitpunkt. Ich sehe das jetzt also nicht als so dramatisch an.
Wenn wir hier etwas uns umschauen in dem Fürstentum Liechtenstein, dann kommen vielleicht nostalgische Gefühle auf nach einer Zeit, die weit, weit zurückliegt. Eine Erinnerung vielleicht an ein Mitteleuropa der 300 deutschen Fürstentümer und Grafschaften. Und wenn wir jetzt die Erfolgsgeschichte des Fürstentums anschauen, könnte man ja fast auf die Idee kommen und sich vorstellen, ausmalen in der Fantasie, was wäre wohl aus Europa geworden, wenn wir solche 300 Liechtensteins da auf den deutschen Territorien hätten. Dann hätten wir ja 300 Singapurs in der Mitte Europas, wäre das vielleicht der bessere Weg gewesen, auch für die Deutschen, da bei der Kleinräumigkeit der Fürstenhöfe zu bleiben, da, anstatt sich da der Unausweichlichkeit der Nationalstaatsgründung hinzugeben.
In der Tat, klein hat viele Vorteile, das ist ganz eindeutig. Man kann auf kleinem Raum entscheiden, man weiß, worüber man spricht, worüber man eben sich streitet oder sich dann auch wieder versöhnt. Und so gesehen ist natürlich das europäische Erfolgsmodell sicher der Wettbewerb, die Konkurrenz unter den Staaten und nicht unbedingt das Einheitsstreben. Übrigens können wir Schweizer noch etwas froh sein, gibt es Liechtenstein auch im konservativen Sinne, denn Liechtenstein hat das Frauenstimmrecht nach der Schweiz eingeführt. Ich nenne diese Jahreszahl natürlich sehr gerne 1984 als letztes Land in Europa.
Und sehen Sie, meine Damen und Herren, geschätzte Damen, liebe Zuschauer, und das hat ja dem Fürstentum jetzt auch nicht absolut geschadet, wobei wir sind natürlich froh, dass jetzt auch die Frauen voll stimmberechtigt und wahlberechtigt sind, vor allem wie in der Schweiz. Aber mehr sage ich nicht, sonst könnte man gendermäßig bereits wieder sozusagen sich in die Nesseln begeben. Ja, das Fürstentum Liechtenstein sozusagen als Zeitzeuge der alten europäischen Vielfalt, aber vielleicht auch als Zukunftsmodell. Ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, für deine Ausführungen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.